Mit der Pressefreiheit sieht es in der Bundesrepublik nicht gerade rosig aus, um es mal höflich zu sagen. Wer es wagt, der Regierung ein bisschen zu kritisch auf die Füße zu treten, sollte sich besser einen schicken Bademantel zulegen. Schließlich stehen neuerdings morgens zwischen 5 und 6 die freundlichen Herren von der Spezialeinheit vor der Tür, um das Wohnzimmer mal gründlich auf den Kopf zu stellen. Ziel? Weniger die armen Besuchten in Panik zu versetzen, sondern vielmehr die neugierigen Nachbarn, die später tuscheln. Halt bloß die Klappe, du aufmüpfiger Bürger, mit oder ohne Presseausweis. In solchen Momenten heißt das Motto Unerschrockenheit, Baby. Ein Staat, der seinen Bürgern derart misstraut, schlittert ruckzuck in den Totalitarismus. Und genau davor sollte eine freie Presse eigentlich schützen, oder? Wir von Apolut nehmen diese Mission ernst und geben regierungskritischen Stimmen jetzt erst recht eine Bühne. Dass uns dafür schon mehrfach das Konto gekündigt wurde, na, das ist doch fast ein Ritterschlag. Es zeigt, unsere Arbeit sticht ganz oben. Und die Mächtigen würden uns am liebsten mit einer Extraportion Bürokratie in die Knie zwingen. An dieser Stelle ein dickes, leicht spöttisches Dankeschön an alle, die unser Programm als zwangsverpflichtete Kontrolleure verfolgen müssen. Und natürlich an jene, die das freiwillig tun und uns obendrein mit ein paar Kröten unter die Arme greifen. Ohne euch könnten wir nicht tun, was wir tun, kritische Stimmen zu Wort kommen lassen und den Debattenraum so breit halten, dass es der zweiten Garde des politischen Personals ordentlich auf die Nerven geht. Das nervt die bestimmt, aber wir nehmen es nicht persönlich, gehört zum Jobprofil des Journalisten, oder? Wer diese Art von Presse liebt, die nicht kuscht, unterstützt uns am nachhaltigsten mit einem kleinen Dauerauftrag oder einer Spende. Seit ein paar Wochen über eine schicke neue Kontonummer. Und noch ein freches Danke an alle, die schon so fix darauf angesprungen sind. Ihr seid die wahren Rebellen. By the way, der Enkel und sein Opa träumen von Frieden in Europa, während andere lieber Kriegsspielchen üben. Wir von Apolut pfeifen auf jede Form von Kriegstüchtigkeit. Deutschland soll friedensfähig bleiben. Basta. Eines ist klar. Das wird ein Marathon, aber mit euch im Rücken rocken wir das. Und nicht vergessen, ein freches Lächeln in diesen Zeiten zeigt den Machthabern die Zähne und macht nebenbei Laune. Immer mehr Menschen fordern mehr Demokratie und die werden wir erstreiten. Eine freie Presse ist dann nicht nur Beiwerk, sondern der Star der Show. Danke für eure Treue.
Apolut. Standpunkte. Der Podcast auf Apolut.
Endlösung oder Waffenstillstand? Ein Standpunkt von Jochen Mitschka. Mitte Mai 2025 war noch unklar, ob es in Gaza zur Endlösung der Palästinenserfrage durch freiwillige Migration oder Tod kommen würde oder doch noch zu einem Waffenstillstand. Die Tötungen von Menschen, die nach Nahrungsmitteln suchten, gingen weiter, aber auch die Angriffe der Hamas auf die Besatzungstruppen. Die Rechenschaftspflichtigkeit von Kriegsverbrechern. Immer neue Aktivistenkreise versuchten, auch die einfachen Soldaten und Kommandeure, welche in Gaza und dem Rest von Palästina Kriegsverbrechen begingen, international zur Rechenschaft zu ziehen. Anfang Juni wurden weitere Projekte im Internet verbreitet. Erstens die Website Find IDF Soldiers mit der Einleitung 163 Soldatenprofilen, einer FAQ-Seite und einer Sammlung der gesamten Medienberichterstattung über das Projekt findidfsoldiers.net. Zweitens ein Analyseartikel der Recherchen aus der Zusammenstellung der ersten 85 Profile aufschlüsselt. Drittens einen Artikel mit den Reaktionen israelischer Militärangehöriger, die am Projekt beteiligt waren, auf die Erstveröffentlichung. Viertens, ein Leitartikel, in dem 13 ehemalige Schüler jüdischer Schulen zu ihrer Zeit an diesen Einrichtungen und ihrer Motivation, Schüler zum Beitritt zur israelischen Armee zu bewegen, interviewt wurden. Aber immer mehr Verbrechen der Besatzungsmacht Israel wurden nicht nur im Internet, sondern auch in israelischen Medien bekannt. Ein Artikel am 6. Juni, der als Beispiel für den täglichen Terror dienen konnte, unter dem die Palästinenser in allen besetzten Gebieten Palästinas litten, titelte, Zitat, ein israelischer Soldat tötete einen schlafenden Palästinenser, seine Kameraden fragten, bist du verrückt? Zitat Ende. Zitat, warum hast du geschossen? Fragten Soldaten ihren Kameraden, der gerade 4 Schüsse in ein dunkles Schlafzimmer auf einen 20-jährigen jungen Mann abgefeuert hatte, der vermutlich nicht einmal aufwachte. Warum hat er geschossen? Wollte der Vater des Verstorbenen wissen. Der Vater hatte geschlafen, erwachte aber erschrocken durch das Geräusch von Soldaten, die ins Haus eindrangen. Unmittelbar darauf folgten Schüsse im Zimmer seines Sohnes. Die Soldaten ließen ihn nicht näher kommen, doch er sagte, er habe seinen Sohn auf dem Rücken liegen sehen, Blut spritzte aus Schulter und Brust. Warum erschoss der Soldat einen unschuldigen jungen Mann in seinem Bett? Diese Frage wurde diese Woche auch dem Sprecher der israelischen Verteidigungskräfte gestellt. Die Antwort: Der Vorfall wird untersucht. Eine kaltblütige Hinrichtung eines jungen Mannes in seinem Bett und der Vorfall wird untersucht. Natürlich werden wir in naher Zukunft nichts über die Ergebnisse der Untersuchung erfahren, wenn überhaupt. Doch in den frühen Morgenstunden des Mittwochs, 28. Mai, nahm ein Soldat einem Mann seines Alters ohne ersichtlichen Grund das Leben. Einfach so, als wäre nichts gewesen. Die Soldaten hatten die Metalltür des Hauses aufgebrochen, der Schaden ist noch immer sichtbar. Warum stürmten sie überhaupt dieses Haus und weckten alle darin, mitten in der Nacht? Niemand in der Großfamilie, die in dem zweistöckigen Haus lebte, wurde gesucht. Außerdem war das Opfer Yassem al-Sidar nie verhaftet worden. Das Dorf Yit im nördlichen Westjordanland ist dafür bekannt, dass viele seiner Bewohner, darunter auch Yassem, in Siedlungen arbeiten. Doch das hielt die Siedler im vergangenen August natürlich nicht davon ab, dort Amok zu laufen und ein Pogrom zu verüben, bei dem ein Dorfbewohner getötet wurde. Zitat Ende. Der Artikel berichtet weiter, dass das Haus der Familie al-Sidars von Armut zeugte. Vier Familien wohnten auf zwei Stockwerken eines kleinen Gebäudes. In dem kleinen Hof war Wäsche zum Trocknen aufgehangen und Brennholz zum Kochen gestapelt. Das Opfer, Yassem, war das jüngste von fünf Kindern und lebte mit seinen Eltern in einer Zweizimmerwohnung im Erdgeschoss. Im Obergeschoss lebten zwei Brüder mit ihren Frauen und Kindern, im benachbarten Wohnteil ein Bruder mit seiner Frau und seinen Kindern. Yassem, so berichtete der Artikel, besuchte die Schule bis zur siebten Klasse, dann brach er die Schule ab, um zum Unterhalt seiner Familie beizutragen. Bis vor zwei Monaten hatte er in einer Tischlerei im Bar-On-Industriegebiet bei Kedumim gearbeitet und nachdem diese pleite gegangen war, arbeitete er in den umliegenden Dörfern. Letzten Dienstag in Lakif, unweit von Jit. Gegen Abend war er nach Hause gekommen und verbrachte bis 23.30 Uhr mit der Familie den Abend im Hof, bevor er schlafen ging. Zitat: Alles ging sehr schnell. Ibrahim erinnert sich, dass er zum ersten Mal hörte, wie die Haustür eingeschlagen wurde. Es war 1.45 Uhr morgens. Fast instinktiv griff er nach seinem Personalausweis, den er nachts immer unter seiner Matratze aufbewahrt, um auf alles vorbereitet zu sein. Tatsächlich kann das Leben der Palästinenser in den besetzten Gebieten nicht weitergehen, ohne den israelischen Personalausweis ihrer Besatzer jederzeit griffbereit zu haben. Ibrahim war schockiert, als er sah, dass zwei Soldaten sein Zimmer betreten hatten. Einen Augenblick später hörte er Schüsse aus dem anderen Zimmer der winzigen, engen Wohnung. Yassem war 20 Jahre und eine Woche alt, als er starb. Zitat Ende. Ibrahim, so berichtete der Artikel, flehte die Soldaten an, ihn seinen Sohn sehen zu lassen, doch die Leiche war bereits von den Soldaten mitgenommen worden. Niemand informierte ihn, dass Yassem tot war, aber Ibrahim sagte, er sei ziemlich sicher gewesen. Er bat darum, auf die Toilette gehen zu dürfen, doch die Soldaten sagten ihm, er solle dies im Hof tun. Die Soldaten durchsuchten in dieser Nacht drei der vier Wohnungen des Gebäudes, sie fanden nichts und verhafteten niemanden. Wie Soldaten, welche sich in der Menschenrechtsorganisation Breaking the Silence zusammenfanden, berichteten, dienten diese nächtlichen Razzien und gewalttätigen, furchteinflößenden Überfälle den Soldaten oft nur als Übung und als Mittel, die Einheimischen zu terrorisieren. Zerstörung auch außerhalb von Gaza. Weitgehend unbemerkt durch die unglaublichen Vorgänge in Gaza hatte die israelische Armee auch im Westjordanland immer mehr Dörfer zerstört. Es war eine langsame, systematische Zerstörung, welche zum Beispiel Nur Schams und Tulkarem seit Januar in immer intensiveren Phasen unbewohnbar machten. Plus 972 berichtete am 5. Juni darüber. Zitat: Nahaya al-Yundi erinnert sich an den Schrecken, den sie am 7. Februar empfand, als israelische Soldaten ihr Haus in Nur Schams, einem palästinensischen Flüchtlingslager am Rande von Tulkarem im nordwestlichen Westjordanland, stürmten. Ich spähte durch das Fenster und sah einen D9-Bulldozer auf uns zukommen, erzählte sie plus 972. Er fegte durch unseren Garten, zertrümmerte die Außenmauer und blieb dann plötzlich nur wenige Meter vor unserem Haus entfernt stehen. Dahinter sah ich Soldaten durch die Gassen gehen, die die gegenüberliegenden Gebäude umringten. Zwei Tage lang wurden mein Mann, unsere 14-jährige Tochter und ich in unserem Haus belagert, erinnert sich die 53-jährige Al-Yundi. Sie ließen uns am Lagereingang auf dem kalten Boden sitzen, bevor sie uns schließlich in Richtung Stadt, Tulkarem, laufen ließen. Als die Soldaten uns schließlich vertrieben, mussten wir durch Straßen voller Schlamm und Schutt laufen. Nur Schams, einst Heimat von über 13.000 Palästinensern, ist nach Israels aggressiver Militärkampagne gegen Flüchtlingslager im Westjordanland seit Jahrzehnten eine Geisterstadt. Berichten zufolge ist das dicht besiedelte Gebiet von einem Quadratkilometer östlich von Tulkarem nahezu vollständig zerstört. Fast jedes Haus ist beschädigt, viele liegen völlig im Schutt. Zitat Ende. Eine Menschenrechtsorganisation berichtete, dass in dem viermonatigen Angriff auf die Flüchtlingslager Nur Schams und Tulkarem 13 Palästinenser getötet wurden, darunter ein Kind und zwei Frauen, eine davon im achten Monat schwanger. Dutzende wurden verletzt, 4.200 Familien obdachlos und insgesamt 25.000 Menschen vertrieben. Die Betreuerin eines Behindertenverbandes hatte die ungewöhnliche Erlaubnis erhalten, in dem Lager nach intakten Sauerstoffgeräten zu suchen und erklärte, Zitat, ich war schockiert über das Ausmaß der Zerstörung. Soldaten hatten alles zerstört, von medizinischer Ausrüstung bis hin zu Küchenmöbeln. Es gab nichts mehr zu retten. Zitat Ende. Im Prinzip wurde alles zerstört, nicht nur Straßen, öffentliche Gebäude, die Wohnhäuser, auch Geschäfte, Märkte, Wasser- und Abwassernetze. Sogar die Wassertanks auf Dächern von Häusern, die nicht ganz zerstört waren, waren nicht mehr benutzbar. Zitat. Anfang Mai traf eine neue Welle israelischer Abrissbefehle die beiden Lager. Betroffen waren 106 Wohngebäude, 58 in Tulkarem und 48 in Nur Schams. Diese Gebäude sind typischerweise dreigeschossig und verfügen über zwei Wohnungen pro Etage. Sie beherbergen überwiegend einkommensschwache Flüchtlingsfamilien von 5 bis 12 Personen. Da es keine formelle gerichtliche Genehmigung gibt, erlässt das Militär diese Befehle entweder mündlich bei Razzien oder durch hastig verteilte Flugblätter. Majdi Issa, ein 28-jähriger Einwohner von Nur Schams, beschrieb gegenüber Plus972, wie der israelische Einmarsch in das Lager sein Leben auf den Kopf stellte. Ich habe jahrelang gespart und 2019 ein Haus über dem Haus meiner Familie gebaut, sagte er. Nachdem der Krieg begann und die Arbeit innerhalb der grünen Linie zum Erliegen kam, kaufte ich eine Kaffeerösterei und eröffnete einen Laden im Lager, wo ich an der Seite meines Vaters arbeitete. Zitat Ende. Offensichtlich gab es für Palästinenser nur die Wahl zwischen Tod und Vertreibung. Auch im Juni zeigte sich, dass Israel verstärkt im Schatten der Ereignisse in Gaza im restlichen Teil Palästinas, insbesondere dem Westjordanland, Tabula Rasa machen wollte und die Annexion vorbereitete. Mit zahlreichen Bulldozern drang die Besatzungsarmee in die Zone der palästinensischen Autonomie ein und zerstörte 60 mehr Familienwohngebäude, offensichtlich um Motivation zur freiwilligen Migration zu fördern. Aufruf zum Holocaust gegen Gaza. Dass in Israel gefordert wurde, Gaza mit Atombomben auszulöschen, die Menschen verhungern zu lassen und andere Grausamkeiten, war bekannt. Aber dann berichtete sogar die Taz, natürlich sauber gegendert, wie ein bekannter, der Regierung nahestehender TV-Produzent offen aufrief, mit Methoden der Nazis in Gaza einen Holocaust durchzuführen. Zitat: In einem mittlerweile gelöschten Post auf X vom 27. Februar, der nun wieder von NutzerInnen ausgegraben wurde, schrieb Barashi über die Menschen in Gaza: Sie verdienen den Tod, Männer, Frauen und Kinder, egal wie, wir müssen einfach einen Holocaust an ihnen ausüben. Durchgesetzt werden soll dieser nach Wunsch Barashis mit den Methoden Nazi-Deutschlands, Gaskammern, Zugwaggons und andere grausame Formen des Todes für diese Nazis. Kinder und Eltern, Frauen und Mädchen, sie alle verdienten nach Ansicht des TV-Produzenten einen grausamen und harten Tod. Zitat Ende. Und die Zeitung, welche natürlich erklärte, dass es rechte Medien waren, die so etwas äußerten, bemerkte dann auch, dass schon bis Januar 2024 500 Aussagen israelischer Politiker und Entscheidungsträger gefordert hatten, in Gaza einen Völkermord zu begehen. Als ob es nicht längst einen Völkermord dort gab. Teilerfolg der ethnischen Säuberung. Der israelische Professor Yaakov Garef von der Ben-Gurion-Universität hatte, wie am 5. Juni bekannt wurde, bestätigt, dass die Bevölkerung von Gaza von 2,23 Millionen Menschen auf 1,83 Millionen geschrumpft war. Selbst wenn man berücksichtigte, dass vielleicht 50.000 oder sogar 200.000 Menschen fliehen konnten, was unwahrscheinlich erschien, musste man davon ausgehen, dass mindestens 195.000 Menschen getötet wurden. womit man immer näher an die ursprünglichen Schätzungen von 200.000 bis 400.000 Tote durch Israels Völkermord kam. Wenn in den nächsten Monaten nun noch ein paar Hunderttausend freiwillig migrieren, weil sie sonst fürchteten, zu verhungern oder durch Bomben und Schüsse der IDF zu sterben, kam Israel dem Traum der Annexion des Mittelmeerstrands immer näher. Internationale Anti-Völkermord-Reaktionen. In Marseille verweigerten Hafenarbeiter die Beladung eines Schiffes mit 14 Tonnen Ersatzteilen für Maschinengewehre, die Israel geliefert werden sollten. Zitat: Wir werden uns nicht am anhaltenden Völkermord beteiligen, der von der israelischen Regierung orchestriert wird. Zitat Ende. Streik der Hafenarbeiter gegen Lieferungen von und nach Apartheid Südafrika hatten den Sturz der Apartheid eingeleitet und die Demokratie möglich gemacht. Würde das nun auch in Apartheid Israel so sein und das Gebiet, das von Israel beansprucht wird, zu einem modernen, demokratischen Staat werden, in dem alle dort Lebenden im Prinzip die gleichen Rechte haben? Das fragten sich Beobachter im Juni 2025. Gleichzeitig wuchs in Israel die Befürchtung, dass sich der einstige enge Verbündete, Kanada, ein Land, das einer der größten Waffenlieferanten war, sich nicht nur durch ein Waffenembargo von Israel abwenden würde, sondern nun auch durch eine Verfolgung von IDF-Soldaten mit doppelter Staatsbürgerschaft wegen Kriegsverbrechen. Israel und ISIS. Anfang Juni wurde bekannt, dass nicht die Hamas humanitäre Lieferungen überfallen und gestohlen hatte, sondern Agenten der israelischen Regierung. Noch besser, dschihadistische Gruppen, allgemein bekannt als Terrorgruppen wie der IS, ISIS, genau der IS oder ISIS, gegen die Deutschland einmal angeblich in den Krieg gezogen war. Wie der Generalbundesanwalt 2016 festgestellt hatte, als er ablehnte, eine Anzeige gegen die Bundesregierung wegen Teilnahme an einem Angriffskrieg gegen Syrien zu bearbeiten. Aber nun berichtete sogar die Zeitung Haaretz darüber. Zitat: Israel liefert Waffen an eine mit dem IS verbundene dschihadistische Gruppe im Gazastreifen, erklärte der Oppositionspolitiker und ehemalige Verteidigungsminister Avigdor Lieberman am Donnerstag. Das Büro von Premierminister Benjamin Netanyahu reagierte auf die Vorwürfe mit der Aussage, Israel arbeitet auf Empfehlung aller Sicherheitskräfte auf verschiedene Weise daran, die Hamas zu besiegen. In einem Interview mit dem öffentlich-rechtlichen Radiosender Kan Bet sagte Lieberman, dass er, ähnlich wie Netanyahu, die Hamas als Gegengewicht zur palästinensischen Autonomiebehörde aufgebaut habe, nun beim Aufbau einer neuen Streitmacht als Gegengewicht zur Hamas helfe. Zitat Ende. Damit hatte Netanyahu gleich zwei Dinge bestätigt, welche in Deutschland als Verschwörungstheorien bezeichnet wurden. Erstens, dass die Hamas von Israel gefordert worden war, um mit Teile und Herrsche einen palästinensischen Staat zu verhindern. Zweitens, dass seine Regierung auch mit Terrororganisationen zusammenarbeitet, welche angeblich von Deutschland mit Kriegseinsätzen bekämpft wurden. Also nochmal zur Sicherheit: Am 7. Oktober und danach wurde die Hamas mit dem IS, ISIS verglichen und daher als Terrororganisation betitelt. Im Juni 2025 wurde aus ISIS, IS eine palästinensische Miliz und nur noch die Hamas war eine Terrororganisation. Und so erschienen im englischsprachigen Wikipedia, jedenfalls kurzzeitig, bis die Zensur eingesprungen war, Israel und, Zitat, mit ISIS verbundene Banden, Zitat Ende, als Verbündete im Kampf gegen die Hamas. Dass das vor wenigen Jahren noch als antisemitische Propaganda verleumdet wurde, interessierte niemanden mehr. Aber zurück zum Artikel in Haaretz. Dort wurden Details über die Organisationen berichtet, welche aus ehemaligen Terroristen bestanden und unter Kontrolle von Yasser Abu Shabab standen. Diese Einheiten waren verkleidet als offizielle Gaza-Militäreinheiten. Sie trugen Westen, Helme und Abzeichen sowie Aufnäher mit der Aufschrift Anti-Terror-Dienst in Englisch und Arabisch. Zitat: Abu Shabab, Mitglied einer großen Beduinenfamilie in Rafah im Süden des Gazastreifens, gilt als einflussreiche und gut vernetzte Persönlichkeit im Gazastreifen. Quellen zufolge, die mit Haaretz sprachen, verbüßte er zuvor Haftstrafen in von der Hamas geführten Gefängnissen wegen Straftaten. Ende letzten Jahres, inmitten einer Welle von Plünderungen humanitärer Hilfsgüter im südlichen Gazastreifen, wurden Abu Shabab und seine Männer weithin beschuldigt, hinter den Diebstählen zu stecken. In einem Telefoninterview mit der Washington Post im November 2024 bestritt Abu Shabab die Vorwürfe nicht vollständig, und sagte, seine Gruppe habe es vermieden, Lebensmittel, Zelte oder für Kinder bestimmte Vorräte mitzunehmen. Der Hamascha-Clan besteht im Wesentlichen aus gesetzlosen Kriminellen, die sich in den letzten Jahren ideologisch positionieren wollten, sich deshalb zu Salafisten, Dschihadisten entwickelten und sich mit dem IS identifizierten, sagte der Abgeordnete. Israel liefere diesem Clan leichte Waffen und Sturmgewehre, behauptete Liebermann und fügte hinzu, letztendlich werden diese Waffen gegen uns eingesetzt. Zitat Ende. Ein anderer Protagonist der gleichen Klasse, Yasser Abu Shabab, mit seiner Volkswiderstandsgruppe war vor dem 7. Oktober wegen krimineller Aktivitäten wie Diebstahl und Drogendelikten von der Hamas inhaftiert gewesen. Seit seiner Freilassung nach dem 7. Oktober führte er eine Miliz an, die von Israel bewaffnet wurde, wie die Regierung bestätigte. Damit konnte Shabab nicht nur Rache an der Hamas üben, sondern gleichzeitig kriminelle Taten unter dem Schutz der IDF weiter durchführen. Seine Miliz war keiner anerkannten palästinensischen politischen Organisation angeschlossen, sie operierte unabhängig im südlichen Gazastreifen, insbesondere in der Nähe von Rafah und Kerem Shalom. Sie hatte sich offensichtlich darauf spezialisiert, nach Tippgabe durch die IDF humanitäre Lastwagen zu plündern und die Verteilung von Hilfsgütern gewaltsam zu kontrollieren. Abu Shabab präsentierte sich als Stammesführer mit breiter lokaler Unterstützung. Er behauptete, in Abstimmung mit einheimischen Familien unter dem Dach des Tarabin-Stamms zu agieren und mit der palästinensischen Autonomiebehörde zusammenzuarbeiten, um die Sicherung humanitärer Hilfsrouten zu unterstützen. Damit wollte er seiner Gruppe Legitimität andichten. Die palästinensische Autonomiebehörde hatte jedoch jegliche Zusammenarbeit mit Abu Shabab oder seiner Gruppe formell bestritten. Besonders bemerkenswert war, dass die Familie Abu Shabab, ein Unterzweig des Tarabin-Stammes, eine öffentliche Erklärung veröffentlichte, in der sie sich von ihm und seinen Aktivitäten distanzierte. Eine weitere Person, die mit ihm in Verbindung stand, war Essam Suleiman Nabahin, der 2023 wegen Mordes an einem Polizisten verurteilt worden war. Nach Kriegsbeginn wurde er auf Bewährung freigelassen und schloss sich mit Unterstützung der IDF denselben von Israel unterstützten bewaffneten Gruppen an. Seine eigene Familie hatte sich öffentlich von ihm distanziert und ihn des Diebstahls beschuldigt, sowie ihm vorgeworfen, sich politisch durch Israel instrumentalisieren zu lassen. Diese Gruppen dienten weder zum Schutz der Zivilbevölkerung noch der öffentlichen Verwaltung. Sie kontrollierten den Zugang zu Nahrungsmitteln und Treibstoff zum eigenen Nutzen, mit Gewalt ihren Willen gegen die zivile Verwaltung und unterstanden keiner Kontrolle. Dies war kein zufälliges Nebenprodukt der Schwächung der Hamas. Es spiegelte die gleiche Politik wider, welche Israel mit der Förderung der Hamas einst betrieben hatte, um die PLO zu schwächen. Nur war es diesmal noch schlimmer, indem Israel bewaffnete Akteure mit krimineller Vergangenheit und ohne gesellschaftliches Mandat unterstützte, wollte der Besatzer die Entstehung einer kohärenten, zivilgeführten Regierung in Gaza nach dem Krieg verhindern. Diese verschiedenen kriminellen Gruppen würden sich nach Kriegsende nicht einfach auflösen. Es war absehbar, dass sie gegen die zivile Verwaltung kämpfen, um Territorium konkurrieren, Hilfsgelder ausbeuten und jede Nachkriegsregierung instabil machen werden, insbesondere weil Israel mit Sicherheit die Bewaffnung einer solchen zivilen Regierung drastisch einschränken bzw. verhindern wird. Mahmoud Oud wies in einem Video auf einige Ungereimtheiten hin, wie ein Auto in Gazastreifen, das einem der neuen Verbündeten der IDF zu gehören schien oder von ihm gefahren wurde und welches ein Kennzeichen der Vereinigten Arabischen Emirate trug. Wie konnte so ein Fahrzeug in den Gazastreifen gelangen? Wer finanzierte das? Mahmoud wies auch darauf hin, dass der ukrainische Premierminister sich beklagt hatte, dass 20.000 Raketen nicht in die Ukraine, sondern in den Nahen Osten geliefert wurden. Was darauf hindeuten könnte, dass Trump Israel auf einen Krieg gegen den Iran vorbereitete. Hier endet das Format des Podcasts, aber im Anhang finden Sie noch Erklärungen zur Gaza Humanitarian Foundation, über die wir bereits letzte Woche berichteten, Informationen darüber, wie Israel nun offiziell dem IS nahestehende Gruppen und kriminelle Banden in Gaza bewaffnete, um sie gegen die Hamas einzusetzen, dass ein pensionierter General erklärte, Hamas habe den Krieg gewonnen und warum er das sagte, welche dramatischen Probleme die israelische Regierung umtrieben, was aus den Morddrohungen gegen Greta Thunberg wurde und was in Deutschland und im Iran wegen Israel passierte. Anmerkung der Redaktion. Alle Links zum Thema finden Sie in der Schriftversion dieses Artikels. Dies war eine Produktion von Apolut. Bei uns hören Sie vor allem Stimmen, die im Mainstream nicht zu Wort kommen, denn auch diese gehören zum Meinungsspektrum in einer Demokratie. Apolut ist unabhängig von Werbekunden und Rundfunkgebühren. Allein Ihre Unterstützung macht unser Programm möglich. Dank Ihres Engagements können wir unsere Inhalte kostenlos zur Verfügung stellen. Alle Informationen zu Bitcoin und Bankverbindung finden Sie unter apolut.net/unterstützen. Teilen Sie unsere Beiträge gerne mit Ihren Freunden und Kollegen, um unsere Reichweite zu stärken. Wenn Sie zukünftig keinen Beitrag verpassen wollen, können Sie unsere Social-Media-Kanäle sowie unseren Newsletter abonnieren. Mehr Infos finden Sie unter apolut.net/newsletter. Danke für Ihren Support.
Apolut.
Jetzt erst recht.